Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. So gut wie überall Grenzschließungen und Exportverbote für medizinische Schutzkleidung. Das war Europa vor einem Jahr, als Corona ausbrach. Mittlerweile wird Solidarität größer geschrieben, wie die Hilfe der Bundeswehr in Portugal zeigt. Dieser deutsche Arzt freut sich über die Wertschätzung der Bevölkerung.
Die Leute sprechen uns direkt an, wenn sie uns sehen. Wenn sie an der Ampel neben uns halten müssen, dann hupen sie und zeigen den Daumen hoch. Und das ist also wirklich ganz, ganz toll.
Freude über den Dank für die Hilfe vor Ort. Gleichzeitig gilt in Deutschland ein Einreiseverbot aus Portugal. Wie ist es also bestellt um die Solidarität in Europa nach gut einem Jahr Corona? Ein Gespräch dazu gleich mit Martin Schulz, dem früheren Präsidenten des Europaparlamentes. Außerdem geht es in dieser Sendung nach Schottland. Dort hat sich die Regierungschefin auf einen erbitterten persönlichen Streit eingelassen und könnte so ihre Vision der schottischen Unabhängigkeit gefährden. Bei den Maßnahmen gegen Corona wandelt Europa auf einem schmalen Grat. Einerseits stagnieren oder steigen vielerorts die Infektionszahlen, andererseits ist Verdruss zu spüren über die Einschränkungen des Alltags. In Deutschland werden heute Bund und Länder über einen Ausweg beraten aus dieser angespannten Situation. Über viele Maßnahmen entscheiden die europäischen Staaten weiter im Alleingang. Andererseits wird immer wieder betont, dass Europa nur zusammen rauskommen kann aus der Krise mit abgesprochenen Maßnahmen und gegenseitiger Hilfe, kurzum mit Solidarität. Bevor wir darüber gleich mit dem SPD-Politiker Martin Schulz reden, macht Christoph Schäfer eine Bestandsaufnahme, wie solidarisch Europa ist nach gut einem Jahr Corona.
Kein anderes EU-Land ist derzeit so stark wie Tschechien von der Pandemie betroffen. In der Krise bekommt das Land Hilfe, unter anderem aus Deutschland. 3 angrenzenden Bezirken in Tschechien werden Impfdosen zur Verfügung gestellt. Eine Initiative von Thüringen, Sachsen und Bayern.
Wir müssen ja dieses Europa auch zusammenhalten im Moment.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Und deswegen helfen wir mit Patientenbetten, deswegen helfen wir mit Schnelltests und wir helfen auch mit einem zugegebenermaßen nicht sehr großen Mengen an Impfstoff. Aber das ist auch eine Frage der Geste, die dahinter steht.
Der tschechische Premierminister Andrej Babiš dankte via Twitter und auf Deutsch für den Impfstoff in Richtung der deutschen Bundesländer. Tschechien ist allerdings nicht das einzige Beispiel, an dem deutlich wird, wie sich europäische Regionen und Staaten in den vergangenen Wochen und Monaten gegenseitig helfen oder geholfen haben. Nach Portugal sind die deutsche Bundeswehr und Ärzteteams aus Luxemburg und Frankreich gereist, um Corona-Patienten mitzuversorgen. Die Niederlande und Dänemark haben Griechenland bei der Unterbringung und Versorgung von Corona-gefährdeten Flüchtlingen und Migranten im Land unterstützt. Das alles nur eine Auswahl einzelner Beispiele, aber ein Beweis, dass europäische Solidarität in Zeiten der Pandemie existiert.
Monsieur le Président,
ein Appell für ein gemeinsames Europa kam bereits im März 2020 von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament. Damals begann Europa, sich zeitweise mit Grenzschließungen abzuschotten, nach innen und nach außen.
Die Geschichte schaut auf uns. Lassen Sie uns gemeinsam das Richtige tun. Mit einem großen Herzen und nicht mit 27 kleinen. Lang lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe.
Ein Jahr später zeigt sich zwar europäische Solidarität, aber auch Grenzfragen kommen wieder auf. Belgien, Ungarn, Finnland, Dänemark und Schweden beschließen einseitig strengere Einreisebeschränkungen und verschärfte Grenzbestimmungen als Reaktion auf ansteckendere Virusvarianten und steigende Infektionszahlen in ihrer Nachbarschaft. Die EU-Kommission äußert Kritik und mahnt zur Abkehr von diesem Kurs. Sie adressiert auch die deutsche Bundesregierung. Diese hat für Einreisen aus dem französischen Département Moselle in das angrenzende Saarland und Rheinland-Pfalz ihre Regeln verschärft und verlangt negative Covid-Tests von Grenzgängern. Mit Blick auf die besorgniserregende Corona-Lage in der Region hatte Frankreich seinerseits zuvor ähnliche Schritte umgesetzt. Auf die aktuellen Maßnahmen aus Berlin reagiert man auf französischer Seite dennoch bestürzt.
J'ai été, et je ne suis pas le seul, surpris par la décision extrêmement brutale de l'Allemagne.
Der Präsident der Region Grand Est, Jean Rottner, bezeichnet die deutsche Entscheidung vor wenigen Tagen im Interview mit France Info als überraschend, einseitig und extrem brutal.
À ce renforcement des tests.
Und nach diesem Beitrag von Christoph Schäfer, guten Morgen an Martin Schulz, den früheren Präsidenten des EU-Parlamentes und heutigen SPD-Bundestagsabgeordneten. Grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Rottner.
Herr Schulz, was hat Europa bei Corona gelernt in Sachen Solidarität?
Dass sie besser ist als einseitige und auf sich selbst bezogene Aktionen. Denn die Pandemie lehrt uns ja von der ersten Sekunde an, zwar immer mit einem gewissen Zeitverzug des Begreifens, dass sie keine Grenzen kennt. Das Virus kennt keine Grenzen und die Bekämpfung der Pandemie auch nicht. Diese ersten spontanen Reaktionen, wir müssen jetzt erstmal an uns selbst denken, haben relativ schnell gezeigt, am Ende bist du, wenn du nur an dich selbst denkst, verloren. Und das hat dann mit einem gewissen Zeitverzug zu einem Ausbreiten einer Solidaritätsstrategie geführt, die ich jedenfalls sehr begrüße.
Bleiben wir mal beim Thema Grenzschließungen. Nachdem jetzt verschiedene Virusvarianten aufgekommen sind, haben die Grenzschließungen wieder zugenommen. Je höher die Corona-Bedrohung, desto ausgeprägter scheint der Hang zur nationalen Abschottung zu sein. Sind denn Einreiseregeln bis zu einem gewissen Grad richtig oder fallen Ihnen gemeinschaftlichere Lösungen ein?
Das sind Angstreaktionen, das muss man ganz nüchtern sehen. Wenn in einem Gebiet wie jetzt im Gebiet Grand Est, ich kenne das sehr gut, ich kenne diese deutsch-französische Grenzbeziehung auch im Saarland oder in Rheinland-Pfalz sehr gut. Ich bin ja selbst Grenzbewohner an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden. Wenn du einen hohen Frequentierungsgrad der Grenze hast, wo Menschen aus Deutschland nach Frankreich und vice versa aus Frankreich nach Deutschland täglich in hoher Zahl hin und her pendeln, ist die Wahrscheinlichkeit der des wandelnden Infektionsgeschehens relativ hoch. Dass Leute dann, das fällt mir kein besserer Begriff ein, in einer gewissen Panik reagieren, das kann ich emotional nachvollziehen. Das ist auch manchmal gar nicht vermeidbar, dass man dann kontrolliert, sei der getestet, sei der positiv, sei der negativ, geht ihr in Quarantäne, halten sich die Firmen. Die überwiegende Mehrzahl der Leute, die da unterwegs sind, sind Berufspendler. Halten sich die Firmen an die Auflagen. Das kriegt man alles in den Griff und man kriegt dann auch auf beiden Seiten Verständnis dafür, dass man sagt, ja, wir setzen hier für einen gewissen Moment Grenzkontrollen ein. Wichtig ist, dass das im gegenseitigen Einvernehmen geschieht, dann ist das auch überhaupt kein Problem.
Aber das war jetzt ja zum Beispiel, wenn wir mal Moselle aufgreifen, ganz offenbar nicht so. Da gibt es ja viel Ärger bei der Bevölkerung über die Entschlüsse in Berlin bzw. in Paris. Wer muss denn jetzt hier am Ende solidarischer mit wem sein? Die Regionen mit den Hauptstädten oder umgekehrt?
Ich glaube umgekehrt. Die Lösungen können Sie nur vor Ort erarbeiten. Und das ist das, was ich auch kritisiere. Kritisiere nicht die Maßnahme als solche, die kann für einen ganz engen, begrenzten Zeitraum richtig sein, aber das Vorgehen von einer Minute auf die andere zu sagen, so, die sind jetzt infektiös, auf der anderen Seite, jetzt machen wir ja die Schotten dicht, das ist demütigend und deshalb glaube ich, dass man den Versuch unternehmen sollte in den Grenzregionen selbst, da haben die Menschen übrigens auch die meiste Erfahrung, wie man mit sowas umgeht, im gegenseitigen Einvernehmen Lösungen zu finden.
Großes Thema gerade, Herr Schulz, ist die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen. Gestern hat Österreich angekündigt, dass es sich mit Dänemark und Israel zusammentun will. Kanzler Kurz hat das verbunden mit Kritik am Tempo der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Hat er recht?
Man kann, glaube ich, die EMA so kritisieren, wie Herr Kurz das tut, aber recht hat, weiß ich nicht, denn was mein Kenntnisstand über das Vorgehen der EMA ist, dass sie sorgfältig ist. Die Frage, die sich jetzt hier auftut, ist ja, was ist angesichts der Pandemie wichtiger, Schnelligkeit oder Sorgfalt? Sie haben bei AstraZeneca gesehen, dass auch nur die kleinste Bemerkung darüber, dass es irgendein Risiko geben sollte, verheerende Konsequenzen hat. Deshalb finde ich, das ist aber bei Herrn Kurz nichts Überraschendes, dessen Schnellschüsse sind immer wohlfeil. Ob sie am Ende auch gerechtfertigt sind, das hat jemand dahergestellt. Ich glaube, die EMA arbeitet, und das ist auch gut so, sehr sorgfältig.
Jetzt gucken wir mal vor der eigenen Tür. Auch Ihr SPD-Parteikollege Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, hat diese Woche mehr Tempo von der EMA gefordert. Ein Schnellschuss vielleicht auch, wie Sie sagen. Müssen sich also auch deutsche Politiker mehr zurückhalten, wenn sie mit dem Finger auf die EU zeigen in der Pandemie?
Ja, ich glaube, das kann man nicht vereinfachen. Die Frage ist, ich wiederhole das nochmal, Schnelligkeit vor Sorgfalt. Ich vermag das einfach nicht zu beurteilen, maße mir das auch nicht an, ob die EMA zu langsam ist. Ich würde mir wünschen, dass sie schneller wäre. In jedem Fall. Ich glaube, das tun Sie genauso wie jeder andere auch. Je schneller die Genehmigung kommt, desto besser. Wenn aber am Ende eine schnelle Genehmigung kommt und es stellt sich raus, naja, man hätte sich vielleicht doch noch eine Woche mehr Zeit nehmen müssen, dann wird auch auf die EMA gezeigt. Deshalb, ich bin nicht Experte genug, um das zu beurteilen. Wenn Sie es schneller machen könnten und es verantworten können, dann sollten Sie es schneller machen. Die EMA ist aber eine der Behörden, die ich kenne, in der europäischen Ebene, von der ich eigentlich weiß, dass sie sowohl sorgfältig als auch zügig arbeitet.
Diese vermeintliche Langsamkeit der EMA hat ja auch damit zu tun, dass sich die EU-Staaten darauf geeinigt haben, keine Notfallzulassungen zu erlauben, die eben die Pharmakonzerne aus der Haftungspflicht sozusagen entlassen würde. Sollte man das ändern?
Nein, das glaube ich nicht. Sehen Sie, wenn die Pharmaindustrie aus ihrer Haftungsverpflichtung entlassen wird, dann reden wir, wenn wir über dieses Thema reden, von enormen Folgen. Ich bin Abgeordneter des Kreises Aachen. Im Kreis Aachen sitzt die Firma, die vor über 50 Jahren das Produkt Contergan auf den Markt gebracht hat. Ich könnte Ihnen lange darüber berichten, was das für Konsequenzen hat. Man darf, glaube ich, in diesem Bereich von Medikamenten, im Bereich von medizinischer Versorgung von Menschen, nicht unter dem Druck der Pandemie zu sorglos werden.
Herr Schulz, weiter Thema Impfungen, aber anderer Aspekt. Wenn Länder wie Tschechien oder Ungarn möglicherweise Vakzine aus China oder Russland nehmen, die keine europäische Zulassung haben, ist das berechtigte nationale Pandemiebekämpfung oder unsolidarisches Verhalten gegenüber dem Rest der EU, weil gar nicht klar ist, wie wirksam diese Stoffe sind?
Letzteres. Und es ist ja auch auffällig, welche Staaten das sind. Dass Ungarn sich in der Europäischen Union an nichts hält, wissen wir alle. Ich glaube, dass wir auf Dauer zugeben müssen, auch zugestehen müssen, dass es auch in der Russischen Föderation und auch in China Experten gibt, die gute Impfstoffe entwickeln können. Aber dieses einseitige Ausscheren, was ja immer auch so ein bisschen damit verbunden ist, was die Europäer machen, interessiert uns so lange nicht, wie es um die Kasse geht. Wenn das Geld kommen soll, ist Brüssel herzlich willkommen. Ansonsten pfeifen wir auf gemeinsame Regeln. Es überrascht mich nicht, dass Ungarn in dieser Reihe ist.
Das vielleicht größte Solidaritätsprojekt in der Corona-Pandemie ist der Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro. Ungarns Regierungschef Orbán, der hat den blockiert und wollte so den Rechtsstaatsmechanismus verhindern. Das ist einer von vielen Gründen dafür, dass die Fraktion der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament heute endgültig die Suspendierung der Fidesz-Abgeordneten auf den Weg bringen könnte. Welchen Ausgang erwarten Sie?
Ich glaube, dass es eine Mehrheit dafür gibt, den Vorschlag, den ja der Kollege Ottmar Karas auf den Weg gebracht hat in der EVP-Fraktion, ganz bestimmte Kriterien zur Grundlage der Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion zu machen, durchsetzen wird. Und das wird möglicherweise dann auch der Grund sein, dass die Fidesz geht. Ich glaube, es ist für viele Abgeordnete der EVP auch das Ziel, dass sie sich endlich von denen trennen wollen. Ich erwarte da, glaube ich, eine Mehrheit für die Haltung der Fidesz-Gegner in der Fraktion.
Denken wir Solidarität mal über die europäischen Grenzen hinaus. Die EU unterstützt die Initiative COVAX, die Impfungen auch in besonders armen Ländern ermöglichen will. Bisher geplant ungefähr 240 Millionen Dosen für gut 140 Staaten. Im Vergleich dazu 2,6 Milliarden Dosen allein für die EU, so plant es die Kommission. Warum hört Europas Solidarität hier an seinen Außengrenzen auf?
Eine sehr, sehr berechtigte Frage und es ist unklug, dass die Solidarität dort aufhört. Ich bin der festen Überzeugung, wie, glaube ich, jeder, der einmal auf den Globus schaut, dass wenn wir nicht alle Staaten dieser Erde gleichermaßen mit Vakzinen versorgen, dann wird die Pandemie nicht bekämpft werden können. Wir leben nämlich in einer globalen Welt, wo das Virus sich um die Verteilung der Vakzine nicht schert. Wenn wir also nicht gleichermaßen impfen können und insbesondere in den Ländern, in denen ja hygienische Voraussetzungen deutlich schlechter sind als bei uns, dann werden wir die Pandemie nicht in den Griff bekommen. Deshalb ist das total kontraproduktiv.
Martin Schulz, vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Ronne.
Obwohl Obwohl eine Mehrheit der Menschen den Brexit nicht wollte, ist mit Großbritannien auch Schottland ausgetreten aus der Europäischen Union. Die regierende Nationalpartei SNP und ihre Chefin Nicola Sturgeon nutzen das als Argument, die Unabhängigkeit Schottlands voranzutreiben. Ihr Ziel ist ein neues Referendum, nachdem vor 7 Jahren die Mehrheit für den Verbleib in Großbritannien gestimmt hatte. Zur Voraussetzung hat Sturgeon gemacht, dass die SNP und andere Pro-Unabhängigkeitsparteien bei der für Mai geplanten Wahl ein entsprechend hohes Ergebnis erzielen. Dieses Vorhaben könnte nun gefährdet werden von einem erbitterten Streit der Regierungschefin mit ihrem Vorgänger Alex Salmond. Heute sagt Sturgeon dazu in einem Untersuchungsausschuss aus. Christine Heuer berichtet.
Was wusste Nicola Sturgeon wann? Hat die schottische Regierungschefin gegen ihren Vorgänger konspiriert? Muss sie zurücktreten? Es sind die entscheidenden Fragen in einem Dickicht von Vorwürfen und Gegenvorwürfen, Erinnerungen und Erinnerungslücken, veröffentlichten und nicht zur Veröffentlichung freigegebenen Dokumenten. 2014, nach dem verlorenen Unabhängigkeitsreferendum, hatte Alex Salmond seinem Ziehkind Nicola Sturgeon den Weg an die Spitze von Partei und Regierung freigemacht. Heute wirft er ihr eine bösartige Verschwörung vor und legt ihr den Rücktritt nahe. Ich habe keinen Zweifel, dass Nicola gegen den Regierungskodex verstoßen hat. Zu sagen, welche Konsequenzen das haben soll, steht mir nicht zu. Darüber haben andere zu urteilen, auch dieses Komitee. Das Komitee, vor dem Salmond letzten Freitag aussagte, ist ein Untersuchungsausschuss im schottischen Parlament. Er soll klären, ob die Regierungschefin die Abgeordneten belogen hat. Das verstieße nämlich gegen den Regierungskodex. Die Ministerpräsidentin müsste zurücktreten. Nicola Sturgeon weist Salmonds Vorwürfe zurück. Er lebe offenbar in einer Parallelwelt. Zusätzlich zum Untersuchungsausschuss soll ein Sonderermittler klären, wer von den beiden die Wahrheit sagt. Dass sich die ehemaligen Verbündeten bis aufs Blut entzweit haben, hat mit angeblichen sexuellen Angriffen Salmonds gegen mehrere Frauen zu tun. Ein Zivilgericht hat ihn letztes Jahr freigesprochen, aber da war das Band zwischen den beiden Politikern längst zerschnitten. Sturgeon und ihre engsten Vertrauten hätten versucht, ihn im Zuge der Ermittlungen kaltzustellen. Als er seine Nachfolgerin über die Vorwürfe gegen ihn informiert habe, hätte die schon längst Bescheid gewusst und hinter seinem Rücken gegen ihn gearbeitet. Sturgeon hat das stets zurückgewiesen, sie habe erst durch Salmond selbst von der Sache erfahren. Dann aber stellte sich heraus, dass ein ehemaliger Mitarbeiter ihres Vorgängers sie früher informiert hatte, ein Gespräch, das Sturgeon vergessen haben will. Aber wie glaubhaft ist so etwas? Das fragen nicht nur Journalisten. Dieses Treffen war zu unbedeutend, um es mir zu merken. Sie hören das erste Mal, dass Alex Salmond sexueller Angriffe verdächtigt wird? So etwas vergisst man doch nicht. Ich werde dem Ausschuss meine Erinnerung schildern, aber es wird nichts ändern an dem, was ich dem Parlament gesagt habe. Salmond wirft Sturgeon und ihren engsten Mitarbeitern vor, alle möglichen Institutionen getäuscht und missbraucht zu haben, um ihm zu schaden. Die Verwaltung, die oberste Ermittlungsbehörde, im Ergebnis das ganze Land. Manche hielten Schottland mittlerweile für eine Bananenrepublik, aber das sei falsch. Scotland hasn't failed. Its leadership has failed. Welches Ziel die Führung, die Salmond da anklagt, gehabt haben soll, auch das eine Frage ohne klare Antwort. Umso spannender ist, was Sturgeon dem Parlament heute zu sagen hat. So oder so, der Streit beschädigt die schottische Nationalpartei und vermutlich auch ihr wichtigstes Ziel, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Und das nur wenige Wochen vor den entscheidenden Parlamentswahlen in Schottland.
Von Freund zu Feind stolpert Schottlands Regierungschefin über einen Streit mit ihrem Vorgänger. Christine Heuer ist dieser Frage nachgegangen. Das war Europa heute. In der Sendung Tag für Tag geht es gleich unter anderem um den freien Sonntag. Das Ganze unter dem Titel Bummeln oder Beten. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm. Bis hierher sagt Bastian Rudde. Angenehmen Tag noch.